Und die meisten von uns haben schon in zwei Armeen Dienst getan. Zwei Armeen, die sich absolut feindlich gegenüberstehen. Also der größte Teil von uns, nehme ich stark an, hat also schon mal sowas praktiziert, was man heute einen Überläufer nennen würde. Was eigentlich die Todesstrafe nach sich zieht, wa? Bei einer entsprechenden Armee. Aber diese Wahrheit ist in der heutigen Christenheit so gut wie gar nicht bekannt. Oder wann habt ihr schon mal was gehört über die Streiter Christi? Höchstens in irgendeinem ganz altmodischen Lied, ja, vorwärts Christi, Streiter. Aber ihr seid, die meisten von euch sind ja Jünger, die kennen das gar nicht. Ja. Allerdings leben wir auch nicht mehr in der Zeit von Martin Luther, ja, wo man also gegen alle Teufel kräftig reinschlagen musste. Aber in der Bibel steht sehr viel von Krieg. Warum hat die Gemeinde Jesu diese wichtige Botschaft fast völlig vernachlässigt? Warum wohl? Es ist zu vermuten, dass es die gleichen Kräfte sind, die ein saft- und kraftloses Christentum erzeugt haben, das jeder Konfrontation aus dem Wege geht, das sich überall anpasst und einen Christus verkündigt, der ein lieber Heiland ist und der sozusagen zu unserem Glück, also zu deinem sowieso schon anständigen Menschsein, noch eine Dimension weiter hinzufügt. Das ist die Botschaft des Christentums heute im Allgemeinen. Selten hören wir von Jesus als dem Herrn, der was zu bestimmen hat in meinem Leben. Und dann werden die Wahrheiten des Wortes Gottes lieber wegerklärt, anstatt dass man um sie ringt. Und dann schläft natürlich die Gemeinde Jesu auf dem Schlachtfeld, anstatt zu kämpfen. Der Krieg, um den es uns heute Abend geht, den ich also vorstellen möchte und auch an den nächsten Tagen, er wird an einer ganzen Anzahl von Fronten gleichzeitig geführt und hat auch ganz unterschiedliche Dimensionen. Er hat zum Beispiel kosmische Dimensionen, über die werden wir allerdings nicht sprechen, ich werde es höchstens mal andeuten oder erwähnen. Das wird auch in der Bibel nur erwähnt, deswegen sollte man sich da auch nicht so sehr reinstürzen, das wäre dann sehr spekulativ. Etwa bei Daniel, als der Prophet Daniel betet, da wird auch berichtet im Buch Daniel, was sich da in der himmlischen Welt tut. Ja? Als du angefangen hast, Daniel zu beten, ja, da bin ich zu dir gesandt worden, ich war aber verhindert. Ja? Also es gibt wirklich Engelmächte und es spielen sich da wahrscheinlich grandiose Kämpfe, von denen wir aber bis auf einige Andeutungen so gut wie nichts wissen. Das reizt natürlich unsere Neugier, aber ich möchte sie in dieser Hinsicht nicht weiter anstacheln. Ansonsten ist der Schauplatz dieses Krieges, um den es uns geht, ein innerer, also das, was sich in unserem Inneren abspielt, und ein äußerer, und damit ist gemeint, was von uns ausgeht, ja, also was ich mit meinen Worten anrichte oder mit meinen Taten, ja, ich kann schon auch mal zuschlagen im Extremfall. Ja, also das meint den äußeren Krieg, ja, wie ich äußerlich reagiere, was man mir ansieht oder was man spürt von mir, und der innere Krieg, den niemand anders wahrnimmt als nur ich. Das sind auf jeden Fall zwei sehr wichtige Schauplätze, die uns unbedingt beschäftigen müssen und auch beschäftigen werden. Also noch einmal, der innere Krieg findet statt in den Tiefen unseres innersten Menschen, unserer Seele oder wie wir es auch definieren wollen. Diese Dimensionen können wir ohnehin auch nicht ausloten. Ein Kampf, den jeder Christ selber kämpfen muss, kann ihm niemand abnehmen. Das können nicht die Eltern tun für die Kinder oder umgekehrt. Und dieser innere Krieg, der hat begonnen bei dir spätestens oder ja an dem Tag, als du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast. Da ging das los, in einer ganz massiven Weise. Äußerlich sieht der Krieg vielleicht so aus, könnte sein, manche von euch haben ständig, also das heißt im Prinzip jeden Tag, Ärger zu Hause, in der eigenen Familie. Und dein größter Kampf, äußerlich gesehen, besteht darin, richtig zu reagieren. Wir reagieren ja manchmal sehr falsch, ne? so wie bei den kleinen Kindern, als unsere Kinder noch klein waren, ja. Ihr kennt das ja auch, wer Familie hat, ja. Da kommt also einer, ja, der hat mich geschlagen. Und dann, wenn man fragt, warum, er, die hat angefangen. Die hat auf das und das gesagt. Stellt euch mal vor, ihr kommt zu Gott und wollt dahintreten, ja, warum hast du diesem Bruder das und das angetan? Warum hast du das über den gesagt? Warum hast du dieses böse Gerücht über den verbreitet? Ja, der hat doch aber zuvor von mir erzählt. Ja, glaubt ihr, ihr könnt euch so entschuldigen bei Gott? So ein Schwachsinn. Aber so reagieren wir oft. Ich habe das schon relativ oft erlebt, dass Gläubige meinen, eine gewisse Berechtigung zu haben, wenn die anderen mich böse verleumden, dann kann ich doch auch was machen, oder? Dein Kampf besteht hier darin, äußerlich gesehen, richtig zu reagieren. Das hängt natürlich mit dem Inneren zusammen, wie wir bald noch sehen werden. Es könnte sein, dass jemand Probleme in der Firma hat. Und zwar ausschließlich wegen seiner eigenen spitzen Zunge. Dein Problem besteht darin, deine Zunge in Zaum zu kriegen. Das ist sehr schwer, wie der Jakobusbrief sehr deutlich sagt. Natürlich kann es auch eine Krankheit sein, die dich niedergeschlagen hat. Oder du hast Probleme zu Hause in der Versorgung deiner betagten Eltern. Das könnte auch schwer sein. Oder du kommst in Versuchung, deine Ehe zu brechen. Das meine ich hier mit den äußeren Kämpfen. Das sind die, die man schon an unserem Gesicht sehen kann, die man hört in unseren Worten, die natürlich auch unsere Gedanken beschäftigen, aber bei den Gedanken, das geht dann schon wieder eher in die innere Seite. Beides hängt sehr zusammen. Wir können sicher sein, jedes dieser äußeren Probleme hat in deinem Inneren Auswirkungen. Stell dir vor, du kriegst einen bösen Brief von jemand. Da stehen also üble Sachen drin, da verleumdet dich jemand, wer weiß wie sehr. Darüber denkst du ja nach. Ja, das geht dir nach und du grübelst. Und wie könnte man am besten, am schärfsten reagieren oder wer weiß wie? Das ist der innere Kampf. Wie du es dann machst, das ist der äußere. Bloß mal, um das ein bisschen abzugrenzen, dass wir diese beiden Dinge verstehen, die immer wieder auch im Weiteren dann vorkommen werden. Wir können also sicher sein, dass die äußeren Probleme alle innere Auswirkungen haben. Und ob ich einen inneren Kampf gewonnen oder verloren habe, das setzt sich automatisch äußerlich fort. Also wenn du innerlich verloren hast, verlierst du absolut auch äußerlich. Wenn du innerlich Ja gesagt hast zur Sünde, wirst du sündigen. Du brauchst nicht zu denken, dass du dann noch die Kraft hast zu widerstehen. Das ist völliger Schwachsinn, sich sowas einzubilden. Wir haben es ja alle oft genug erlebt. Und wenn du den innerlichen Kampf gewonnen hast, hast du die Chance, auch äußerlich zu gewinnen. Und das wird unser Thema sein, von den verschiedensten Aspekten her in der Heiligen Schrift. Wobei ich auch noch generell sagen möchte, diese Sache mit dem Krieg ist natürlich ein Bild. Es ist ein Bild unter vielen. Man kann durchaus von ganz anderen Themen, von ganz anderen Aussagen der Schrift her zu den gleichen Ergebnissen kommen. Aber die Schrift hat nun mal eine Fülle von Bildern, um uns die Dinge von den verschiedensten Seiten darzustellen. Und das Bild vom Krieg kann sehr wichtig sein. Dass wir doch verschiedene Aspekte unseres Christseins viel besser verstehen und auch die Gefahren, in denen wir leben, besser wahrnehmen, vielleicht auch schneller wahrnehmen können. Dazu ist es da. Der innere Kampf ist gewöhnlich härter als der äußere, denn dort werden die entscheidenden Kämpfe gewonnen oder verloren. Wir müssen also unbedingt wieder lernen, diese Kämpfe zu kämpfen und natürlich zu gewinnen. Das ist das Ziel. Was es bedeutet zu verlieren, das haben wir oft genug erlebt. Natürlich gibt es einen Weg zum Sieg. Deshalb also auch das Thema. Wir wollen heute zwei Aspekte betrachten. Erstens, wie der Krieg anfing. Da schauen wir in die Bibel hinein. Das ist also zunächst eine heilsgeschichtliche Sache. Und zweitens, wie er aussieht. Wie er an einem praktischen Beispiel aussehen könnte. Wir lesen zunächst, also erstens, wie der Krieg anfing. 1. Mose 2. Also ganz an den Anfang der Bibel, 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ich will jetzt diesen Text nicht auslegen, nur zwei Aspekte hier draus. Gott gab den Menschen zwei konkrete Befehle. Erstens, die Menschen sollten den Garten bebauen und bewahren. Das Wort heißt eigentlich bewachen. Der Garten brauchte also Schutz, offensichtlich damals schon Schutz vor fremden Einflüssen. Und das Zweite, also bebauen und bewahren. Bebauen haben sie gemacht, bewahren nicht. Das zweite Gebot, was Gott den Menschen gegeben hat, sie sollten nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir wissen es aus der biblischen Geschichte, beide Befehle sind von den Menschen nicht befolgt worden. Sie haben den Garten nicht bewacht, sondern den Satan hineingelassen und sie haben auch von der verbotenen Frucht gegessen. Das ist der Hintergrund des Krieges, von dem wir sprechen. Und wie der Krieg eigentlich begann, zwischen Gott und dem Satan, das wissen wir nicht. Ist uns vollständig verborgen. Es gibt da so ein paar, also konkret zwei Andeutungen in prophetischen Texten, bei Hesekiel und Jeremia, glaube ich, Jesaja, also der König von Babylon und Tyrus, aber das waren ja ursprünglich wirkliche Könige. Man kann da nicht automatisch schließen auf den Satan. Es lässt so ein paar vorsichtige Blicke frei, aber es gibt, und das sollten wir auch nicht verniedlichen, es gibt ein Geheimnis der Bosheit, das wir niemals ergründen können. Wir können auch das Böse nicht erklären, wie es eigentlich anfing. Es muss irgendwo im Himmel angefangen haben. Wie ist also völlig rätselhaft für uns, aber es ist da. Und der Sündenfall dann, den Satan also hineingetragen hat in die Menschheit, also in die im Entstehen begriffene Menschheit, hat er natürlich Konsequenzen für alles, für den Menschen, für die Schöpfung, auch für Satan selbst. Ich lese mal einen Vers aus dem dritten Kapitel, 1. Mose 3, Vers 15. Da sagt Gott, und das ist wieder sehr wichtig, und wir müssen hier mal genau hinschauen, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Interessant ist hier, dass zunächst gesagt wird, wer den Krieg erklärt hat. Also, das vorher war so eine Art Rebellion oder so, könnte man vielleicht so auffassen. Aber wer es den Krieg eigentlich erklärt hat, das war nicht Satan, sondern das war Gott. Hier haben wir es eben gelesen. Vers 15, 1. Mose 3. Und ich, sagt Gott, ich setze Feindschaft. Gott hat also den Krieg erklärt, und zwar sehr deutlich. Zwischen der Schlange, die natürlich als Symbol jetzt steht für Satan, Satan selber war praktisch in Gestalt der Schlange, und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen, das heißt also Nachkommen. Wobei der Same der Frau hier auch in der Einzahl steht, was eine Andeutung schon auf den Herrn Jesus ist, auf das Kommen unseres Erlösers. Man nennt diesen Vers deswegen auch das sogenannte Prot-Evangelium, also das erste Evangelium in der Bibel. Okay, die Nachkommen der Frau, allgemein sind natürlich die Menschen alle, zunächst. Die Nachkommen, ja, wer ist die Nachkommen der Schlange? Dein Same, das sind natürlich nicht die Schlangen, sondern was ganz anderes. Das lehrt uns das Neue Testament. Man könnte so sagen, ein bisschen frei, es ist die Partei der Schlangen unter den Menschen. Ich gebe euch gleich einen biblischen Beleg dafür. Matthäus steht es, Matthäus 3, Vers 7, da sagt das Johannes der Täufer. Er sagt zu den Pharisäern, interessanterweise zu den fast den Frömmsten zu seiner Zeit, Pharisäern, den Sadduzäern, die zu ihm kamen, er sagt, ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Otternbrut meint, also ein bisschen deutlicher gesagt, ihr Nachkommen der Schlange. Ja, er sagt das nicht zu Schlangen, er sagt das zu Menschen. Der Herr Jesus sagt das noch viel schärfer. Er sagte zu seinem eigenen Volk Israel, Johannes 8, Vers 41, da sagte er zu den Juden, die mit ihm gestritten haben, er sagt, ihr tut die Werke eures Vaters. Da war eine längere Diskussion vorangegangen und die Juden hatten gesagt, ja, wir haben einen Vater, von dir wissen wir gar nicht, wo du her bist. Es gab dann später bei den Juden ein Gerücht, ja, dass angeblich Jesus also von ganz jemand anders gezeugt worden sei, den man da vorgegeben hat. Ich will euch das lieber nicht erzählen, das braucht ihr euch nicht zu merken, sowas. Ein böses Gerücht hat man verbreitet über ihn und man hat ja nicht gewusst, woher er kommt, angeblich nicht gewusst. Und der Herr sagt, ich weiß, woher ich komme. Und ihr habt einen Vater. Ihr sagt, Abraham ist euer Vater. Das stimmt aber gar nicht. Ihr seid, so heißt es ein bisschen später, ihr seid aus dem Vater dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Der Herr Jesus sagt also zu ganz frommen Menschen damals, ihr seid Kinder eures Vaters. Und damit meint er nicht Abraham. Und meint noch viel weniger Gott. Er meint sogar den Teufel. Das kann also sein, dass Menschen Kinder des Teufels sind. Same der Schlange meint die Menschen, die sich bewusst, meistens allerdings unbewusst, dem Satan zur Verfügung stellen, die auf seiner Seite kämpfen. Demzufolge meint der Same der Frau speziell alle diejenigen, die an dem Krieg des Herrn teilnehmen und auf seiner Seite kämpfen. Und alle Menschen sind in diesen Krieg einbezogen. Es gibt keine Neutralität. Sie dienen entweder dem Satan oder sie dienen Gott. Bewusst oder unbewusst. Also beim Satan meine ich das. Gott unbewusst dienen, das geht wahrscheinlich nicht. Es sei denn, es sind vielleicht ganz kleine Kinder oder so, die dieses Bewusstsein noch nicht hätten. Alle Menschen sind hier hineingezogen. Und im ersten Johannesbrief sagt der Johannes, also Kapitel 3, Vers 10, auch ganz massiv, ja, und ganz deutlich schwarz-weiß. Hieran sind offenbar, 1. Johannes 3, Vers 10, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Und er sagt dann, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Merkt ihr, das ist also eine gewisse heilsgeschichtliche Dimension. Es geht um Menschen, die auf dieser oder jener Seite stehen. Und das kann uns manchmal auch ein Stück helfen. Nicht, dass wir jetzt in jedem Menschen einen Teufel sehen wollen, aber in ihren Reaktionen manchmal barmherzig sind mit diesen Menschen, weil sie oft nur im Auftrag auch einiges tun an uns, Negatives. Und in uns tobt der Kampf gleichzeitig und alles, was wir tun, jeden Tag, das dient entweder auch der einen oder der anderen Seite. Denkt an das Wort des Herrn Jesus, der einmal zu seinem Jünger sagte, nämlich zum Petrus, wie sagt er, geh hinter mich, Satan. Stell dich das vor, der Herr sagt es einem seiner Jünger, die er wirklich liebte. Geh hinter mich, Satan. Denn Petrus hatte kurz zuvor etwas gesagt, was zwar menschlich sehr human erschien. Herr, das geschehe dir doch nicht, dass du gekreuzigt wirst. Petrus hat etwas gesagt aus seinem Gefühl heraus, aus seinem Fleisch heraus und aus seiner menschlichen Liebe zu seinem Herrn heraus. Und diese menschliche Liebe war ja was Positives. Und trotzdem war es so schlimm, was Petrus da gesagt hat, dass der Herr Jesus sagen musste, geh hinter mich, Satan. Das heißt also auch, was wir tun können, scheinbar manchmal sogar für den Herrn tun können, könnte sogar unter Umständen dem anderen dienen. Deswegen sprechen wir vom Krieg und er hat sehr, sehr viele Aspekte. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir in allem, was wir tun, irgendwie uns an diesem Krieg beteiligen. Und das ist ein Krieg, der natürlich in der unsichtbaren Welt sich abspielt. Nur die Folgen oder sowas, ja, das sieht man dann an uns oder so, wie wir halt reagieren. Aber es gibt viele Gläubige, die leben so ganz unschuldig, ungestört vor sich hin und sind sich überhaupt nicht darüber im Klaren, was los ist. Es ist also von daher sehr wichtig für uns, dass wir uns über diesen Krieg informieren, damit wir nicht ständig auf der falschen Front kämpfen. Heilsgeschichtlich gesehen könnten wir sagen, die Geschichte des gesamten Alten Testamentes ist so ein Krieg zwischen den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen der Frau, der dann gipfelt in dem Schlusskampf Christus-Satan. Satan hat immer versucht, schon auch die göttliche Linie, selbst also in der natürlichen Nachkommenschaft, zu unterbrechen. Er wollte alles tun. Das fing mit Abel an, mit dem Brudermord, und hörte auf mit der Ermordung der kleinen Kinder von Bethlehem. Satan ist immer ein Mörder. Da unternahm er die letzte vergebliche Anstrengung, unserem Herrn dasselbe Ende zu bereiten wie dem Abel. Damals, ganz am Anfang. Aber Satan greift uns natürlich auch persönlich an, also heilsgeschichtliche Dimension, ja? Und jetzt immer wieder die persönliche. Wir sind also automatisch jeden Tag darin verwickelt, in allem, was wir tun. Wie sieht der Krieg nun aus in uns oder überhaupt bei uns? Wir haben ihn also zunächst in dem globalen Zusammenhang gesehen. Und das sollen wir allerdings auch wissen. Es ist ein globaler Kampf, der überall stattfindet. Und du mit deinem persönlichen kleinen Leben dort an der Stelle, wo du bist, bist ein Teil in diesem Kampf. Du gehörst irgendwo dazu. Von daher, das geht uns auch persönlich an. Wir haben also Teil an dem Krieg, den Gott damals dem Satan erklärt hat. Er hat die Feindschaft gesetzt. Der Krieg, den ich führe, ist also Teil eines größeren Ganzen. Und von daher ist meine Niederlage und auch meine Sünde niemals Privatsache. Das hat Auswirkungen. Und gerade das Bild von dem Krieg lehrt uns das sehr deutlich. Es gibt auch andere biblische Bilder, die Ähnliches zum Ausdruck bringen. Denk mal an das Bild vom Leib. Ja, ist uns gut bekannt, der Satz, wo ein Glied leidet, leiden alle mit. Ja, das gilt besonders bei manchen Männern, wenn sie Zahnschmerzen haben. Da leidet so umständlich die ganze Familie, oder? Also versteht ihr, ja? Also automatisch sind die anderen in Mitleidenschaft gezogen. Automatisch. Das Bild vom Krieg macht das genauso deutlich. Wenn ich verliere, stellt euch vor, wir stehen so, wie früher die Kriege geführt wurden, ja, zur Zeit Goliaths noch und so, in Schlachtreihen gegenüber, ja. Und wenn ich falle, da haben meine Brüder links und rechts neben mir die doppelte Arbeit. Da ist ein Loch und der Feind hat auf einmal ein Stück Überhand gewonnen. Das heißt noch nicht, dass er überhaupt siegt. Aber wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Bleiben wir beim Bild vom Krieg. Kriege werden durchaus von Einzelpersonen geführt, also jedenfalls die Kriege zur Zeit der Bibel. Da war das also wirklich Kampf Mann gegen Mann, direkt. Und um jeden Fußbreit des Schlachtfeldes hat man gekämpft. Und wie gesagt, jeder einzelne Sieg oder jede einzelne Niederlage wirkt sich gleich auf die ganze Schlachtreihe aus. Entweder der Feind drückt stärker herein oder wir gehen vorwärts, je nachdem. Deshalb ist es so wichtig, den inneren Krieg, den wir persönlich zu führen haben und der sich auch äußerlich dann bei uns auswirkt, den zu sehen als Teil dieses globalen Kampfes, um den es geht. Um es noch einmal klarzustellen, der äußere Krieg meint nicht, niemals jetzt, von dem ich spreche, niemals den Krieg einer Bundeswehr oder einer wirklichen weltlichen Armee, sondern es geht um unser Verhalten. Meine innere und äußerliche Bewährung als Christ. Und zwar ganz besonders in meinem Umfeld, also zu Hause, in der Firma, im Büro oder wo du gerade bist und sitzt. Zum Beispiel eben, wie ich mit meinem Nächsten umgehe, wie ich bei Problemen reagiere. Und immer geht dem ein gewonnener oder verlorener innerer Kampf voraus. Und deswegen müssen wir es lernen und darüber wollen wir auch sprechen in diesen Tagen, die Waffen Gottes zu ergreifen, um uns nicht nur erfolgreich gegen die feurigen Pfeile des Teufels zu verteidigen, sondern den Kampf selbst aufzunehmen gegen den Feind. Natürlich, der Anfang für uns war so, wir sind erstmal allesamt auf der verkehrten Seite geboren worden. Das ist ja der Grund, warum wir eine sogenannte Wiedergeburt brauchten. Das hat nicht das Allergeringste mit Reinkarnation zu tun, ja nicht verwechseln, sondern Johannes im Johannes Evangelium Kapitel 3 etwa, ja, du musst von Neuem geboren werden, da kann man sogar übersetzen, du müsstest von oben her geboren werden. Also eine Geburt, die Gott bewirkt in uns. Wir sind also erstmal auf der falschen Geburt, auf der falschen Seite geboren, durch unsere natürliche Geburt. Und nach der Wiedergeburt, nachdem wir praktisch die Seiten gewechselt haben, da begann der Krieg, der innere Krieg. Der wunderbare Tag, an dem du Eigentum des Herrn wurdest, als dir das endlich bewusst wurde, ja, der Herr ist für mich gestorben und ich möchte das annehmen im Glauben. Das verwirrt dann manchmal die Gläubigen. Und manche erleben das, vor allen Dingen dann, wenn das, wenn verkehrt evangelisiert wird, so nach dem Motto, komm zu Jesus, dann wird alles gut. Wenn so evangelisiert wird, kommen die Leute oftmals anschließend, also nach ihrer Bekehrung, in größte Probleme. Und die Gläubigen sind manchmal so verwirrt, dass die Dinge nach der Bekehrung auf einmal schlimmer sind als vorher. Mindestens schlimmer erscheinen als vorher. Sie sind total verwirrt. Da gibt es ganz neue Probleme, die sie vorher nie gehabt haben. Zum Beispiel einfach dadurch, dass man jetzt anfängt, den Willen Gottes zu tun. Darüber hat man sich vorher niemals groß Gedanken gemacht. Aber jetzt möchte man das gern. Aber das hat Konsequenzen. Da muss ich ja einige Dinge ganz anders machen, äußerlich gesehen, als ich sie vorher gemacht habe. Da muss ich anders reden als vorher. Das fällt auf. Das ist nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, das müsste man erwarten. Also denk ja nicht, dass die Bekehrung alle Probleme löst. Die löst einige, die löst die Grundprobleme deines Lebens. Auf jeden Fall. Wenn es um das ewige Heil geht. Also das Problem ist gelöst mit der Bekehrung. Gott sei Dank, mit der Wiedergeburt. Ich darf jetzt bei meinem Herrn sein, das ist wunderbar. Aber die anderen, also da fangen eine ganze Menge jetzt erstmal richtig an. Der Hauptgrund dafür ist, es gibt jetzt in deinem Leben ein neues Element, das vorher nicht vorhanden war. Du hast etwas empfangen und das hat etwas in deinem tiefsten Inneren verändert, was du selbst niemals verändern kannst. Also was du kannst, sagen wir mal, wenn du gute Eltern hattest, die dich vernünftig erzogen haben, und wenn du selbst also ein bisschen Disziplin gelernt hast, dann kannst du dich selbst auch so erziehen, dass du äußerlich also ganz freundlich und so auftrittst. Aber dein Innerstes kannst du niemals ändern. Niemals. Das kann nur der Schöpfer machen, der Schöpfer Gott, der das neue Leben in dich hineingibt bei der Wiedergeburt. Deswegen, das ist so eine starke Erfahrung, deswegen nennt die Heilige Schrift eben auch diesen Begriff. Wie eine neue Geburt. Und damit ist ein neues Element vorhanden, nämlich auch der Heilige Geist. Also Gott wohnt in mir durch seinen Geist. Und dieses neue Element ruft den Kampf hervor. Den gab es vorher in diesem Sinne überhaupt nicht. Na klar, ein paar Gewissenskämpfe gab es schon auch. Aber etwas in dieser Dimension konnte es vorher nicht geben. Und wie damals Gott dem Satan den Krieg erklärt hat, heilsgeschichtlich gesehen, so ist es von dem Augenblick, wo du wiedergeboren bist, auch in dir. Der Neue, der jetzt da ist, der ist die Herrschaft beansprucht in deinem Leben. Der Herr Jesus, der durch seinen Geist in dir wohnt. Der erklärt dem Alten den Krieg, dem Fleisch. Was es genau ist, werden wir noch darüber zu sprechen haben. Ich will jetzt nicht allzu weit gehen. Aber das ruft den inneren Kampf hervor, den man vorher nicht haben konnte. Und sehr viele Christen haben das auf die eine oder andere Weise an sich erfahren. Eine Frau, nennen wir sie mal Sue, Sie erzählt ihre Geschichte so. Mit 18 Jahren heiratete ich einen sehr aufregenden und sehr atheistischen jungen Mann. Selber war ich kein Christ. 3 Jahre und 2 Babys später begegnete ich einem Christen und entschied mich für Jesus Christus. Ich begann sein Wort mit großem Interesse zu lesen. Und dann sagt sie, und mein Mann fing an, die Veränderung in mir festzustellen. Und er hasste sie. Schon von Anfang unserer Ehe an blieb er bis spät draußen, trank, kam mit dem Rest von Lippenstiften an seinem Hals nach Hause und so weiter. 5 Jahre und 1 Baby später verließ er die Stadt mit einer anderen Frau. Anschließend heiratete auch Sue wieder, diesmal einen Christen. Aber nach einer Weile begann sie von schweren Zweifeln gequält zu werden, ob ihre spätere Ehe denn schriftgemäß ist. Sie wurde von Fragen geplagt, ob sie vielleicht jetzt Ehebruch begangen hätte. Und sie fährt fort, redet von dieser zweiten Ehe. Wir sind jetzt 17 Jahre verheiratet und noch immer bin ich von Zweifeln geplagt, wie wir wohl in Gottes Augen aussehen möchten, mögen. Am liebsten wollte ich zu Gott schreien, oh Gott, wenn ich eine Ehebrecherin bin, dann will ich meinen Mann verlassen. Ich will alles tun. Ich will nur in deinem Willen sein. Hier können wir zunächst 2 Dinge wirken sehen. Erstens, die Dinge wurden nach ihrer Bekehrung schlechter. Das ist nicht immer der Fall. Manche von euch haben es vielleicht positiver erlebt, umgekehrt. Das gibt's auch. Gott ist manchmal sehr gnädig. Aber manche müssen durch diesen Kampf durch. Ihr erster Ehemann, wie gesagt, er hasste diese Veränderung, die in ihr vorgegangen war und ließ sie scheiden und verließ sie. Zweitens, nach ihrer Scheidung und Wiederheirat bekümmerten sie, also 5 Jahre nach der zweiten Eheschließung, fing also ihre Scheidung und Wiederheirat sie auch zu bekümmern. Sie war auf einmal traurig, über sie wusste, das entspricht gar nicht dem Willen Gottes, sie scheiden zu lassen. Und vor allen Dingen dann, als ein Prediger die biblische Berechtigung einer zweiten Ehe in Frage stellte. Und diese Frau, die wollte jetzt Gott gefallen. Und sie konnte nicht einfach so weitermachen, als ob nichts geschehen wäre. Ja? Ihr Kampf bestand also darin, jetzt positiv Gott unter allen Umständen gefallen zu wollen. Aber da war ein Problem vorhanden in ihrer Biografie. Wie sollte sie das lösen? Und wenn man da fragt, unter den Christen, da hört man dieses und jenes. Da hört man eine ganze Menge. Also macht euch keine falschen Hoffnungen, ich gebe euch keine Antwort auf die Frage, ja? So dumm bin ich wirklich nicht. Ich will nur das Problem schildern. Das Problem ist vorhanden, offensichtlich. Sue suchte die nächsten Jahre nach einer Antwort, war zu jeder radikalen Aktion bereit, aber sie konnte die Hilfe einfach nicht finden. Und sie hat die Sache nie fallen gelassen, bis sie sich sicher war. Und ihre Sorge brachte sie dazu, natürlich alles, was sie zu dem Thema finden konnte, zu lesen, bis sie dann schließlich durch die Vorsehung des Herrn ein Buch bekam, was ihr wirklich die biblischen Zusammenhänge gut erklärt hat und ihre Gedanken auch zum Frieden brachte. Was sie getan hat, ist jetzt völlig dahingestellt. Mit richtiger Führung hätte sie zweifellos viel früher zu dieser Lösung kommen können. Aber stattdessen hing sie drin und kämpfte, bis sie in der Lage war, den Sieg zu erringen. Also manche Siege dauern sehr lange. Gott hatte seine eigenen Gründe, warum er Sue diese Erfahrung machen ließ, um sie zu stärken, vielleicht für die kommenden Tage zu formen. Ohne Bekehrung hätte sie aber diesen Kampf überhaupt nie gehabt. Und selbst wenn es da aus einem anderen Grund zu einer Scheidung gekommen wäre, hätte sie diese Probleme nie gehabt. Was ist denn jetzt Gottes Wille? Was soll ich denn jetzt tun? Wie soll man denn leben in dieser Welt? Kann ich mich denn nach dem richten, was alle anderen machen? Das wusste sie mit Sicherheit, dass das nicht geht. Dass das niemals der Maßstab ist, was die anderen machen, sondern allein, was Gott und sein Wort sagt. Also. Ohne ihre Bekehrung hätte sie natürlich auch nicht so eine offensichtliche Veränderung ihres Charakters erfahren. Aber das ist die Art des inneren Krieges, wie sie nur Christen erfahren können. Warum ist das so? Noch einmal, was geschieht bei der Bekehrung, dass so etwas die Folge ist, das wollen wir uns jetzt zum Schluss nochmal vergegenwärtigen. Also, mit der Bekehrung tritt der Heilige Geist in unser Leben hinein. Und von diesem Augenblick an, also genauer gesagt mit der Wiedergeburt, wobei Bekehrung und Wiedergeburt praktisch zwei Seiten der gleichen Medaille sind, aber von diesem Augenblick an hat etwas völlig Neues in uns begonnen. Wir sind eine Neuschöpfung geworden, wie die Schrift das auch deutlich sagt. Allerdings, und das ist das Problem, es wurde etwas nicht abgeschafft, was wir uns eigentlich sehr wünschten, dass es abgeschafft würde, das Fleisch. Das wurde nicht abgeschafft, das blieb. Unser Ich, also das meint es hauptsächlich, Fleisch meint also nicht das, was man also braten könnte, ja, so und so viel Pfund. Das wäre für einen Kannibalen interessant, aber für niemand anders. Nein, Fleisch meint, also das meint es auch in der Bibel, also nicht das Kannibalische, aber Fleisch kann schon meinen Körper meinen, das hängt immer vom Zusammenhang ab. Fleisch kann auch meinen, das Fleisch, was man also kauft beim Fleischer, also Tierfleisch, aber es kann auch meinen, mein ichhaftes Wesen. Ja, meine alte Natur, das, was also in mir drin steckt. Darüber werden wir noch eine Menge zu reden haben. Denn, so, vorher war nur das Fleisch da. Also ich, man kann auch so definieren, meine Seele, ja, mein Ich-Bewusstsein, meine Seele, das war also vorhanden. Ich habe entschieden. Ich habe mich entschieden, freundlich zu sein oder bösartig zu sein, ist egal. Das war alles ich. Ich habe mich entschieden, anderen Menschen zu helfen, meinethalben so wie Albert Schweitzer, oder ich habe mich entschieden, einen anderen zu erschlagen. Je nachdem. Ja? Es gibt also Sünder im Schlips und Kragen und es gibt Sünder, die also ganz offensichtlich verbrecherisch sind. Das ist egal. Es kam immer aus dem Ich. Auch die guten Seiten des Lebens kommen aus dem Ich. Das ist das Einzige, was vorhanden ist. Aber mit der Wiedergeburt kommt neben dieses Ich-Element ein zweites hinzu. Das war vorher nicht da. Jemand hat es mal so ausgedrückt, vorher war dort eine gottförmige Lehre. Mit zwei E geschrieben. Ja, doch, das gibt es schon auch. Auch Nichtchristen haben durchaus Sehnsucht nach Gott. Mindestens manchmal eine Ahnung. Es könnte es vielleicht doch sein. Der Mensch ist irgendwie daraufhin schon angelegt auf Gott. So, und jetzt kommt also mit der Wiedergeburt der Heilige Geist hinein. Und jetzt sind zwei Elemente da. Das Alte wurde nicht abgeschafft. Es wurde auch nicht repariert. Es kam jetzt ein neues Element hinein, der Geist. Und das verursacht die Probleme. Er hat den Krieg erklärt jetzt. Wir bekommen jetzt Verständnis für Gottes Willen, jedenfalls so nach und nach, auch Interesse, diesen Willen zu tun. Wir haben die Kraft empfangen, Gott und unseren Nächsten auf eine Art zu lieben, die Gott wohlgefällig ist. Das ist wunderbar, einerseits, aber es schafft neue Probleme. Einmal merken wir, dass wir gar nicht immer Lust haben, Gott zu dienen, auch nach unserer Bekehrung. So ideal, wie das klingt und so schön, die Veränderung, das sieht manchmal ziemlich drüber aus bei uns. Zum anderen, die äußere Welt versteht diese Veränderung nicht. Und sie reagiert oft negativ darauf. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo sie positiv reagiert, dann darf man dem Herrn dankbar sein und sich darüber freuen. Petrus sagt das so, im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 4. Hierbei befremdet es sie, die anderen nämlich, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit. Und sie lästern. Das fällt also auf. Die Christen ändern irgendwie ihr Leben. Und sie machen nicht mehr dieselben heillosen Dinge mit wie vorher. Und sie lästern. Das ist vielleicht das erste spürbare Resultat vom Beginn eines neuen Lebens mit Christus. Aber dann eben noch die inneren Kämpfe, die es natürlich zu kämpfen gibt. Und der Teufel ist ja nicht froh. Das dürfen wir niemals annehmen, dass er sich darüber freut, wenn ich nun aus seiner Armee desertiere und hinüberhüpfe auf die andere Seite. Da springt er nicht vor lauter Freude an die Decke und schreit Halleluja, sondern er ist stinksauer und wird alles tun, dass dieses neue Leben uns so unangenehm wie nur möglich erscheint. Ich bin ja sein Feind geworden. Und er versucht das, was er kann. Er kann nicht allzu viel, das sei schon mal zum Trost vorneweg gesagt. Aber er kann einiges trotzdem. Er kann einige Dinge ziemlich unerfreulich werden lassen für uns. Und Satan benutzt die unerrettete Welt, von der ich früher selbst ein Teil war, um mich von meinen neuen Verpflichtungen wegzulocken. Und er wird eben vor allen Dingen das Fleisch benutzen. Das ist sein Landeplatz in uns. Dieses ichhafte Wesen, das durchaus vorhanden ist, das manchmal ein entsetzlich frommes Gewand tragen kann. Dann stinkt die Frömmigkeit schon zum Himmel. Das gibt's wirklich auch unter Leuten, die sich Christen nennen. Satan benutzt alles. Johannes, er will durch seine Worte erinnern an die erste Versuchung. Johannes in seinem Brief, also 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16, erinnert so ein kleines bisschen an die erste Sündenfallgeschichte. Ich lese mal, jetzt aber 1. Johannes 2, Vers 16. Alles, was in der Welt ist, und dann beschreibt er, was da ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Er schreibt eindeutig, Johannes schreibt eindeutig an Gläubige. Das soll also den Gläubigen schon klar sein, woher sowas kommt. Und Satan benutzt die Welt, um uns wegzulocken. Aber dann erklärt er auch, der gleiche Johannes in dem gleichen Brief, 1. Johannes 3, Vers 3, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Was wundert ihr euch? Das ist doch völlig normal. Aber er sagt noch was anderes. In Kapitel 4, Vers 4, in seinem Brief, erklärt er uns und versichert uns, dass der, welcher in euch ist, größer ist als der in der Welt. Satan herrscht natürlich in der Welt, ja, und er möchte uns locken. Und Johannes erklärt, warum einige Dinge so kommen. Aber dann die andere Seite, der in uns wohnt, durch seinen Geist, der ist natürlich unendlich viel größer als der in der Welt. Das ist aber der Kampf. Und Schauplatz sind wir selbst. Und es ist sogar möglich, jetzt zu sagen, 1. Johannes 5, Vers 4, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wir werden noch darüber zu sprechen haben. Auf jeden Fall zeigen diese Worte ganz offensichtlich die Existenz eines Krieges an, aus dem der Gläubige im Grunde genommen triumphierend hervorgeht, denn der in ihm ist stärker. Warum dann trotzdem so ein Haufen Niederlagen? Auch gerade im persönlichen Leben. Man kann triumphierend hervorgehen, aber es geht nicht ab ohne Verletzungen und ohne Schrecknisse. Und der gleiche Johannes sagt in dem Evangelium, Kapitel 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Versteht ihr? Der Herr hat uns nicht in die Welt gesetzt, so mit dem Bewusstsein, ich bin von Neuem geboren, jetzt habe ich alles, so und so nach dem Motto, kann vor Kraft kaum laufen. Offensichtlich haben wir dieses Bewusstsein in der Welt nicht, sondern im Gegenteil. In der Welt habt ihr Angst. Wir können die Welt besiegen, weil er sie besiegt hat. Aus keinem anderen Grund. Die Welt ist so, wie sie vom Bösen ausgerichtet ist, unser Feind. Und sie reizt unsere Begierden. Sie drängt uns, das Fleisch zu befriedigen und zu begehren, was wir sehen. Sie versucht uns, dass wir höher von uns denken, als zu denken sich gebührt. Natürlich ist die Welt nur das Mittel, das der Versucher benutzt. Er selbst ist der wirkliche Feind. Und wir brauchen über die ungeheure Verbreitung dieses Konfliktes uns gar nicht zu wundern. Schauen wir das Leben unseres Herrn Jesus an. Es war ein ständiger Konflikt. Schauen wir das Leben von Petrus oder von Johannes oder Paulus an. Sie haben gekämpft. Und wir haben eine falsche Vorstellung auch von unserem Herrn Jesus, wenn wir denken, der hat alle Versuchungen so mit links. Er war ja Gottes Sohn, das hat ihn gar nicht gejuckt. Das hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Die Versuchung etwa in der Wüste. Er ist der getropft, ist wie Blutstropfen. Er hat gekämpft, wirklich. Er hat gesiegt. Und von diesem Sieg leben wir natürlich. Von daher haben wir es leichter. In jeder Hinsicht. Aber es war bei Ihnen allen Konflikt, das gehört nun mal zur Gemeinde Jesu. Bitte schön, hoffentlich nicht unter euch. Also nicht intern, ja, das wäre schlimm. Aber manchmal benutzt Satan das auch und schafft es. Aber Petrus schreibt mal, 1. Petrus 5, Vers 9, ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das heißt, dieser Kampf, den du kämpfst, den kämpfst du nicht alleine. Alle deine Brüder und Schwestern in der ganzen Welt haben den gleichen Kampf zu kämpfen. Jeden Tag. Ich gebe zu, es ist ein schwacher Trost, aber besser als gar keiner, wa? Das heißt ja immerhin, ich will mal was Positives draus holen. Die Tatsache, dass du kämpfst, ist der Beweis dafür, dass du wiedergeboren bist. Also einer der Beweise, es gibt noch mehr. Denn du hättest den Kampf gar nicht ohne Wiedergeburt. Und du könntest an dieser Stelle vielleicht schon mal heute Abend anfangen, dem Herrn zu danken. Danke, Herr, das sollte man sowieso jeden Tag machen. Danke für die Erlösung, die du mir geschenkt hast. Dass du selbst in mir wohnst durch deinen Geist. Dass du mein Leben neu gemacht hast, dass du mir Zukunft und Hoffnung gegeben hast. Und dass du mir beistehst in dem täglichen Kampf. Also, fangen wir an, reißen wir nicht aus, kommt morgen wieder, kämpfen wir weiter, sind wachsam. Ich denke, der Herr wird uns bestimmt helfen.